Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Von 7 Punkten Vorsprung bis zu einem mickrigen Zählerabstand auf den Relegationsplatz war alles drin am vergangenen Spieltag. Borussia Mönchengladbach ist der große Schritt Richtung Klassenerhalt nicht gelungen, aber der Abstand auf Rang 16 bleibt bei 4 Punkten stehen. Das liegt aber ausgerechnet am 1. FC Köln, der in Mainz ganz spät punktet, während Borussia zuvor gegen den 1. FC Union Berlin ideen- und harmlos spielt. Aber immerhin kein Gegentor kassiert, das einzig Positive heute. Mit dieser Ausgangslage gehen wir jetzt in die letzten 3 Wochen der Fußball-Bundesliga und in die heutige Podcast-Folge hier im Pfostenbruch. Danke fürs Einschalten. Ich bin Kevin und grüße Fabian. Ich nehme an, du hättest die 4 Punkte Abstand auf Mainz sicher auch sofort unterschrieben, wenn ich dich gestern am Nachmittag vor unserem Spiel gefragt hätte, oder?
Ja, natürlich. Obwohl ich dann natürlich darauf gehofft hätte, dass wir das Spiel gewinnen und Mainz auch, weil ja, ich glaube, die 34 Punkte, die hätten uns schon gut getan. Dann wäre die Ausgangssituation noch ein klein bisschen besser, wie ich finde, weil ja, da wären noch ein paar mehr Teams mit da unten drin, aber so ist es auch in Ordnung. 4 Punkte auf Mainz, ab jetzt, wie du schon gesagt hast, ab jetzt zählt jeder Punkt, den Borussia holt und jeder Punkt, den die Konkurrenz unten nicht holt.
Gehen wir direkt rein in die Partie. Wir dürfen natürlich nicht den Fehler machen und hier irgendwie die rosa-rote Brille rauszuholen. Dafür gibt's wahrlich gar keinen Anlass. Wie gesagt, das einzig Positive, dass wir mal wieder die Null stehen hatten, ist gegen den 1. FC Union allerdings auch nicht so schwierig. Also ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, dass Union zum 17. Mal vorne die Null stehen hatte. Das ist ja unfassbar. Und dementsprechend C war auch das Spiel. Lass uns mit der Aufstellung beginnen. Wie immer, es waren 3 Wechsel im Vergleich zur späten 3-4 Niederlage in Hoffenheim. Skelly, Kiarodia und Schwanscherer neu dabei. Netz, Wöber und Weigel raus. Weigel natürlich gelb gesperrt, 2. Gelbsperre in dieser Saison. Und Fabio Kiarodia von den genannten 6 Spielern sicherlich so die spannendste Personalie, weil eben sein erster Startelf-Einsatz in der Bundesliga für Borussia.
Ja, natürlich und vor allem muss man ja sagen, dass das natürlich auch ein großes Statement war von Seoane, jetzt in der Situation einen 18-Jährigen zu bringen, der ja noch nicht viel Erfahrung hat, obwohl man natürlich auch ganz einfach in Anführungsstrichen natürlich Kouitakura hätte zurückziehen können und einen Florian Neuhaus ins zentrale Mittelfeld packen können. Und das zeigt einmal mehr, wie wichtig momentan Kouitakura im zentralen Mittelfeld ist und ja, wie unersetzbar gerade nach der Sperre von Weigel erschien das wohl dann als alternativlos. Kiarodia spielt. Ich glaube, der Kommentator von The Zone hat das gestern ganz gut zusammengefasst. Er ist nicht aufgefallen, weder positiv noch negativ. Und ich glaube, das ist eigentlich positiv zu bewerten.
Definitiv. Ich denke, über Fabio Kiarodia werden wir gar nicht mehr so viele Wörter jetzt in Bezug auf dieses Spiel verlieren. Und das ist gar kein schlechtes Zeichen. Ich denke, er hat sich eher empfohlen, als dass man ihn jetzt wieder für Monate auf die Bank setzen sollte. Sprechen wir über den Verlauf der ersten Halbzeit. Keine großen Torchancen, sowohl auf Borussia-Seite als auch auf Seite der Unioner, die wiederum eigentlich nur durch Fernschüsse gefährlich wurden. Da allerdings schepperte das Gebälk einmal ganz gehörig. Sehr ansatzlos von Kevin Volland aus der zweiten Reihe, Moritz Nikolas. Ich weiß nicht, vielleicht war er noch mit den Fingerkuppen dran, aber ja, das Ding hätte wirklich ins Bild der aktuellen Phase gepasst.
Ja, das wäre natürlich ein Drama gewesen, wenn der Ball drin gewesen wäre. Schwer zu verteidigen bis dahin. Du hast es schon gesagt, Union immer wieder mit Distanzschüssen. Union ist ja gar nicht in den Strafraum gekommen. Ich denke, das ist so das, was man auch als positiv mitnehmen kann, auch aus der ersten Halbzeit. Die erste Halbzeit, da war Borussia ja auch noch etwas aktiver. Hat mir da soweit eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn es jetzt nicht wirklich zwingend wurde. Man hatte so im Ansatz irgendwie die Situation, aber war dann auch nicht ganz entschlossen, nicht ganz mutig genug, die auch zu Ende zu spielen. Man hat am Ende doch immer ein bisschen was gefehlt. Mir hat tatsächlich in der ersten Halbzeit auch Schwanscherer ganz gut gefallen. Ja, hinten war es immer wieder ein bisschen anfällig. Ich glaube, oder was mir da nicht so gut gefallen hat, es zog sich auch über das ganze Spiel durch, das ist mir immer wieder aufgefallen, in diesem starren 3-4-3, in dem man ja dann gegen den Ball arbeitet, es ist halt immer wieder passiert, dass die Dreierreihe, das war gerade in der zweiten Halbzeit auch noch etwas häufiger der Fall, dass die Dreierreihe vorne sich so ein bisschen hat locken lassen von den gegnerischen Verteidigern, so ein bisschen hat weit in die gegnerische Hälfte fallen lassen, ohne jetzt wirklich ins Pressing zu gehen. Und dadurch sind dann immer wieder diese Situationen auch entstanden, dass Union es geschafft hat, diese offensive Dreierreihe Hack, Player und Schwanscherer zu überspielen. Und wenn man dann natürlich hinter diese Reihe kommt und Tempo aufnimmt, dann zwingt man Itakura und Reitz in der Mitte als Sechser auch aufzurücken, rauszugehen, den ballführenden Spieler zu attackieren. Und dann sind eben genau diese Lücken entstanden zwischen den Sechsern und der letzten Dreierkette hinten. Das hat mir oft nicht gut gefallen, da muss ich sagen, das war taktisch, entweder hat Union es gut gemacht, aber ich bin eher dabei, dass das einfach von Borussia nicht gut war, weil ich bin kein großer Fan davon, wirklich mit den drei Spielern vorne anzulaufen. Ich glaube, das ist nicht der intelligente Weg. Vielleicht ist es da cleverer, noch einen dieser drei Spieler vorne im Spiel gegen den Ball zurückzuziehen, sodass man etwas größeres Übergewicht im zentralen Mittelfeld hat. Weil so sind wir immer wieder in diese Situation gelaufen und haben Union immer wieder ein paar Quadratmeter Platz, 20, 25 Meter zentral vorm Tor gegeben.
Das Gute einfach oder unser Glück, dass Union es nicht vermacht hat, tatsächlich dann aus diesen Räumen, ja, sie hatten da immer so ein paar Meter Wiese vor sich, dann in den Strafraum zu kommen. Da war ja wirklich gar kein Kraut gewachsen, dann in letzter Instanz gegen unsere Kette. Und dementsprechend war es dann nur dieser eine Fernschuss, der allerdings war ganz schön saftig. In der zweiten Halbzeit ist dann schon mehr passiert. Vorm Tor von Union-Keeper Renault auch ähnlich wenig, muss man direkt mal anfügen. Und es war die Berliner Mannschaft, die hier deutlich gefährlicher vor das gegnerische Tor gekommen ist. Ich habe mir jetzt im Prinzip drei Szenen notiert und das dürften auch alle gewesen sein. Die hatten es aber auch in sich. Einmal dieser Fernschuss von Luca Toussaint, der ganz knapp da am Gipfelkreuz vorbei rauschte. Also da hätte Nicolas dann auch nichts mehr rausholen können. Dann diese Szene, wo Nico Elvedi wirklich sehr, sehr schlampig und halbherzig zurückspielt. Also auch eine Szene kreiert, wie sie sinnbildlich für Nico Elvedi seit 2021 ist, finde ich. Ne? Also man kann ihm über weite Strecken im Spiel gar keinen Vorwurf machen, aber aktuell ist er eher der Unsicherheitsfaktor und nicht Marvin Friedrich, muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Und in dem Fall können wir von Glück reden, dass Kevin Volland den Ball aus spitzem Winkel nicht ganz ideal getroffen hat. Und die dritte Szene, das war letztlich die eklatanteste und die einzigste so richtig herausgespielte Torchance von einer der beiden Mannschaften im ganzen Spiel. Ne? Also das war so ein Umschaltverhalten, wo es dann mal schnell nach vorne ging, jeweils ein Kontakt und dann Andras Schäfer, den muss er natürlich machen. Den habe ich sowas von drin gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Das war mit Sicherheit die größte Chance. Die anderen Chancen im Spiel dagegen, ja, etwas kleiner, auch gerade von Borussia in der ersten Halbzeit, aber klar, den habe ich auch drin gesehen, wie du sagst, das war für mich wirklich eine überraschend, dass er den dann nicht im Kasten unterbringt. Glück für Borussia. Aber das war dann auch so ein bisschen für mich der Schlusspunkt der starken Union-Leistung in der zweiten Halbzeit. In den letzten 15 Minuten hat sich für mich das Blatt wieder so ein bisschen gewendet. Da hatte ich eher das Gefühl, dass Borussia näher am 1-0 ist von zwei Mannschaften, die nicht nah am Tor waren. Also das muss man vielleicht so sagen. Danach kam von Union auch nicht mehr viel. Die Wechsel haben bei Union auch nicht viel gebracht. Die haben bei Borussia etwas mehr Schwung reingebracht als bei Union.
Ja, also gerade Manu Koné und Franck Honorat brachten dem Spiel zum einen Tiefe und zum anderen auch eine vernünftige Ecke. Mit der letzten Szene des Spiels, das war ja fast dann schon die klarste Torchance, aber Marvin Friedrich kann den Ball zwar aufs Tor drücken, aber überhaupt nicht platziert und dementsprechend blieb es beim 0-0. Ja, was fangen wir damit jetzt erstmal an? So, wenn wir nur auf dieses Spiel schauen, wie sieht das Fazit aus? Gerardo Seoane war ja jetzt so in seiner Seoane-Art, weder sonderlich positiv noch sonderlich negativ. Und gleichzeitig muss man sagen, ich habe Nenad Bjelica auch schon verstanden, dass man nicht mit dem Ergebnis zufrieden sein kann. Also eigentlich war der erste FC Union dem Sieg näher und das ist natürlich kein gutes Zeugnis für Borussia in einem Heimspiel, in diesem Do-or-Die-Spiel so ein bisschen, zumindest in einem richtungweisenden Kellerduell, so ideen- und harmlos agiert zu haben. Das wirft natürlich kein gutes Licht auf die Mannschaft und auch auf das, was da ja in der Woche passiert ist. Also man hat es offenbar nicht geschafft, das hat der Seoane auch gesagt. Also die Mannschaft hatte schon noch diesen Hoffenheim-Rucksack zu tragen, aber ja, dann frage ich mich halt manchmal schon, ne? Also es ist dann auch fast eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man irgendwie andauernd mit irgendwelchen, wie soll ich sagen, mit Entschuldigungsansätzen um die Ecke kommt, während Heiko Butscher, die ja wirklich in einer ganz schlechten Lage waren, die Bochumer, mantraartig vom wichtigsten Spiel der Saison gesprochen hat. Und da hat's gefruchtet. Das war eine ganz andere Bochumer Mannschaft auf dem Platz. Nur um mal jetzt den Querverweis zu treffen zu einem direkten Konkurrenten. Aber das fällt mir bei Borussia schon auf. Also man geht da auch nicht mal in die Offensive.
Ja, das stimmt. Und man weiß ja auch selber nicht, was man damit so ganz anfangen soll. Du hast es angesprochen, der Auftritt war am Ende ja auch sehr ängstlich. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, die Mannschaft hat wie die Fans jetzt so in den letzten 14 Tagen verstanden irgendwann, okay, verdammt, wir sind jetzt wirklich hier im Abstiegskampf angekommen. Lange, lange Zeit hatte man immer noch so eine gefühlte Sicherheit, noch so ein Polster dazwischen. Jetzt ist man irgendwie da angekommen. Und ich glaube, das hat die Mannschaft schon verstanden. Das nehme ich der Mannschaft auch ab. Der Einsatz war ja auch da. Also ich möchte da niemandem den Willen gestern absprechen, aber ich habe da eine gehörige Portion Verunsicherung und tatsächlich auch Angst vor, ja, vielleicht auch Angst vor dem Versagen oder vor diesem Super-GAU-Abstieg jetzt wahrgenommen. Und das ist natürlich nicht optimal. Man war natürlich jetzt in der Position, dass einige Teams schon vorgelegt hatten. Bochum hatte schon vorgelegt und ja, Bochum hat das jetzt gut gemacht. Dann musste man natürlich so ein bisschen schauen. Es war jetzt wirklich ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Das heißt, eine Niederlage hätte nicht nur wehgetan, weil man 0 Punkte gehabt hätte, sondern sie hätte doppelt wehgetan, weil einer der direkten Konkurrenten eben auch 3 Punkte geholt hätte. Deshalb an der Stelle natürlich auch so ein Do-or-Die-Spiel nochmal vielleicht etwas höher zu bewerten als das Spiel der Bochumer,
die auch nur für sich spielen in dem Fall.
Die, ne? Nur für sich spielen und wenn sie verloren hätten, dann hätte zumindest kein direkter Konkurrent gepunktet. Ja, das war eine schwierige Situation und ich hoffe, dass die Mannschaft oder was mich hoffen lässt, ist, dass die Mannschaft nächste Woche oder in den nächsten Spielen jetzt keine Situation mehr hat, wo es gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten geht, also wo du nicht mehr in dieser Situation bist, dass eine eigene Niederlage auch doppelt schlimm ist, sondern sie ist einfach nur einfach schlimm. Und wir haben einfach den großen Vorteil auch nächste Woche, dass wir jetzt in der Situation sind, dass wir vorlegen können und erstmal kann die Mannschaft am Samstag ganz bei sich bleiben, braucht nicht auf andere Plätze schauen, sondern kann ganz fokussiert dieses Spiel in Bremen angehen und erstmal die Tabelle und alle Rechnereien beiseite legen. Und die Mannschaft hat es selbst in der Hand, ja, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen.
Die Mannschaft sollte den Tabellenschieber beiseite legen. Wir werden das jetzt aber nicht machen. Wir werden jetzt explizit auf die Tabellensituation nach 31 Spieltagen eingehen. Also es sind weiter 4 Punkte Abstand zwischen uns und dem Relegationsplatz, den jetzt wieder nach einer Woche, wo Bochum 16. war, der FSV Mainz 05 innehat. Dank des Kölner Ausgleichs in der 5. Minute der Nachspielzeit in Mainz. Was war das für ein Spiel? Das ist natürlich auch etwas, haben wir im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Ich käme nicht im Entferntesten auf die Idee, an einem 7. Spieltag oder so, Mainz gegen Köln Einzelspiel zu schauen. Aber jetzt fiebert man damit und ich habe geschrien. Ich habe dieses Wohnzimmer zerschrien, als Kainz traf, als er diesen Elfmeter machte. Das war wie ein eigenes Tor. Also 2 Punkte statt 4 wären schon ein dickeres Brett gewesen. Und jetzt hat man Mainz, die man gefühlt schon so ein bisschen rausgerechnet hatte, weil die ja gefühlt zuletzt alles gewonnen haben. Jetzt sind die dann doch noch lange nicht gesichert und haben sogar noch einen ganz leichten Atem, zumindest so einen leichten Hauch von Köln zu spüren. Also in mehrerlei Hinsicht ein sehr, sehr gutes Ergebnis für uns, würde ich sagen, das ist 1-1. Ich finde es sogar fast ein bisschen besser, als wenn Köln noch gewonnen hätte. Dann hätten die ersten Defätisten in der Borussia-Bubble schon wieder vom direkten Abstieg der Borussia geungt. Also das möchte ich auch mal anfügen. Aber gut, Bremen hat gewonnen, Wolfsburg hat gewonnen, die sind raus, denke ich. Auch für Wolfsburg gilt das, die spielen jetzt gegen Darmstadt, frisch gebackenen Absteiger, da wird nichts mehr passieren, sodass ab Platz 13 es eng wird. Wir haben 32 Punkte, Union und Bochum 30 Punkte. Gerade Bochum lebt jetzt richtig nach diesem Sieg am Freitagabend an der Kastropper. Ja, und dann haben wir eben Mainz mit 28, Köln mit 23. Köln kann uns zwar noch matchen, punktetechnisch, aber das Torverhältnis ist so viel besser von uns. Also es geht um Platz 16 oder eben den direkten Klassenerhalt für unsere Mannschaft. Jetzt hast du erstmal einen interessanten Fakt herausgefunden, und zwar, der stimmt uns historisch gesehen vielleicht nicht ganz so positiv, wenn jetzt einige sagen, ja, ohne Sieg könnte es auch noch reichen in dieser Saison, dann würden wir bei 7 Siegen nach 34 Spielen rauskommen, und das ist aus folgendem Grund historisch, Fabian.
Ja, das haben noch gar nicht so viele Teams geschafft, beziehungsweise haben es in der Geschichte der Bundesliga, seit die Drei-Punkte-Regel eingeführt wurde, haben es noch gar nicht so viele Teams geschafft, mit 7 Punkten den direkten Klassenerhalt, also einen der ersten 15 Plätze in der Saison, zu erreichen. Das ist bislang gerade mal 4 Teams gelungen. Wolfsburg und Hannover 2006, gleich 2 Teams auf einmal. Bochum 2009 und Stuttgart vor 2 Jahren, 2022. Das waren die einzigen 4 Teams, die es geschafft haben, mit gerade mal 7 Siegen direkt die Klasse zu halten. Borussia könnte ja die 5. Mannschaft werden, und bin da soweit auch ganz, ganz zuversichtlich. Wir brauchen noch, aus meiner Sicht, reichen natürlich 3 Punkte, ein Sieg reicht. Es würden uns aber auch 2 Unentschieden, glaube ich, reichen. Da lehne ich mich auch so weit aus dem Fenster, dass ich sage, ich glaube, das reicht mit unserem Torverhältnis. Bin ich da sehr zuversichtlich. Unser Torverhältnis gibt uns halt einfach die Chance, ja, ist quasi wie ein Punkt im Vergleich zu allen anderen Teams. Das muss man irgendwann auch im Hinterkopf behalten, weil ja, da müsste es wirklich schon mit dem Teufel zugehen, dass da jemand noch dieses Torverhältnis aufholt. Das sehe ich einfach nicht kommen. Deshalb ist unser Torverhältnis da ein Faustpfand im Abstiegskampf. Und deshalb glaube ich auch, dass 2 Punkte mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eben reichen. Und 2 Unentschieden werden dann wahrscheinlich reichen. Könnte natürlich auch sein, dass auch ein Punkt schon reicht. Und mit ganz viel Glück reichen auch 2 Niederlagen. Und das wären dann die Szenarien, in denen wir mit 7 Siegen als 5. Mannschaft seit Einführung der 3-Punkte-Regel die Klasse in der Bundesliga halten.
Jetzt sind wir ja auch in einer Saisonphase angekommen, in der man mich nachts wecken kann und ich kann die Restprogramme aller Beteiligten vorwärts und rückwärts beten. Über unser Restprogramm haben wir jetzt schon alles gesagt, auch in den vergangenen Wochen letztendlich. Bremen auswärts, Frankfurt zu Hause, Stuttgart auswärts, und ich bleibe dabei, es wird von Woche zu Woche schwieriger, sofern wir irgendwann noch einen Sieg brauchen, den werden wir dann nicht mehr in Stuttgart holen, das kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen. Deswegen auch der Punkt ist zumindest was wert gegen Union, dass man Union 2 Punkte dahinter hat, denn die spielen gegen Bochum, in Köln, gegen Freiburg, ist die einzige der 4 Mannschaften, die noch 2 Heimspiele hat und, wie ich finde, das mit Abstand nominell einfachste Programm. Auch da muss man sagen, doppelt wichtig, dass Köln gestern ja noch nicht so ganz abgestiegen ist, und es wäre umso wichtiger, wenn der 1. FC Köln am Samstagabend 18.30 Uhr, warum auch immer das Topspiel ist, gegen den SC Freiburg gewinnt, damit Köln in Union auf jeden Fall noch um was spielt. Sorry, damit Köln dann zu Hause gegen Union noch um was spielt. Weil ich glaube, auch so muss man aktuell diese Quervergleiche ziehen und alles in Erwägung ziehen, weil darauf wird es auch dann am Ende ankommen. Es kann am Ende hilfreich sein, gegen eine Mannschaft zu spielen, für die es um gar nichts mehr geht, die so im Mittelfeld rumdümpelt. Das kann dann einfacher sein, als gegen eine Mannschaft zu spielen, die noch etwas zu gewinnen oder zu verlieren hat. Ne? Also dementsprechend grundsätzlich sollten wir auch auf diese Partie achten, obwohl uns Köln per se egal sein kann. Aber wer weiß, vielleicht rettet uns Köln nochmal in 2 Wochen gegen Union.
Ja, vielleicht läuft es so. Ja, ist natürlich, wie du schon sagst, Union das nominell einfachste Programm. Da kann natürlich können überall nochmal Punkte rausspringen. Aber es sind eben viele, auch ein paar direkte Duelle dann noch, oder ein paar Duelle, die schwierig sind. Gerade das Duell zwischen Union und Köln, aber natürlich auch Union gegen Bochum am kommenden Spieltag wird für uns ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Aus meiner Sicht fast besser, wenn da ein Team gewinnt, statt unentschieden. Insbesondere ja, habe ich da, würde ich fast eher darauf gehen, dass es besser ist, wenn Union das Spiel gewinnt und Bochum bei 30 Punkten stehen bleibt und ja, dann mit der Hoffnung, dass Leverkusen diese unglaubliche Serie fortsetzt und Leverkusen dann Bochum schlägt, dann könnte ja Bochum mit zwei Niederlagen in den kommenden zwei Spielen rein rechnerisch maximal nur noch 33 Punkte holen. Torverhältnis schlagen sie uns nicht. In dem Szenario würde für uns dann natürlich ein Punkt aus den letzten drei Spielen reichen. So oder so. Und das wäre natürlich schon gut. Mainz hingegen, ich weiß gar nicht, vor 48 Stunden habe ich gesagt, Mainz holt ganz sicher noch mindestens 6 Punkte. Jetzt haben sie gestern eingeholt und ja, ich bin mir nicht sicher, ob sie noch 6 Punkte holen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und je öfter ich mir dieses Programm anschaue, also ich habe vor Köln, dachte ich, Mainz zieht jetzt durch. Also die werden jetzt Köln auch, ich habe denen sogar einen klaren Sieg zugetraut. Gerade auch so, wie dann dieses Gladbach-Union-Spiel gelaufen ist. Da dachte ich, das gibt ihnen jetzt bestimmt nochmal einen zusätzlichen Boost. Aber sie haben jetzt gepatzt, anders kann man es nicht bezeichnen. Und dann hilft es dir auch nicht, dass du jetzt gerade irgendwie seit 6 Spielen ungeschlagen bist. Also das sind 2 verlorene Punkte. Und Heidenheim auswärts, auch da müssen wir wieder einen Quervergleich ziehen zu einem Spiel, was eigentlich auf den ersten Blick komplett irrelevant für uns war. Gestern Heidenheims 1:0-Sieg in Darmstadt. Das Ding auf den zweiten Blick kann auch noch wichtig sein, weil Heidenheim fehlen jetzt 2 Punkte bis nach Europa. Ansonsten wäre Heidenheim so eine Mannschaft gewesen, die hätte nicht mehr nach oben und nicht mehr nach hinten so wirklich gekonnt. Jetzt allerdings spielen die gegen Mainz am Sonntag um den Anschluss nach Europa. Und wer weiß, vielleicht war demzufolge der Sieg in Darmstadt des FCH noch wichtig. Danach Mainz zu Hause gegen Dortmund. Kurioserweise ist das ein Spiel, wo ich jetzt gerade irgendwie den Sieg der Mainzer viel eher sehe als in Heidenheim. Merkwürdigerweise, weil Dortmund ist, also die werden aber mal so gar keinen Fokus auf dieses Spiel legen, weil da geht es eigentlich nur darum, jetzt das Champions-League-Finale zu erreichen und mit guten Ergebnissen in der Champions League würde man ja auch diesen 5. Champions-League-Platz für Deutschland festzurren und da ist eigentlich das Spiel in Mainz komplett irrelevant. Dementsprechend glaube ich Mainz gegen Dortmund, dann auch mit Spielern wie Amiri, Gruda, die dann nach ihren Gelbsperren zurückkommen, gegen Dortmund fast ein bisschen besser ja, in der Vorhand als in Heidenheim, oder?
Ja, in Heidenheim wird es schwer. Ohne Gruda, ohne Amiri, Wenef natürlich auch rot gesperrt. Also für Mainz wird es in Heidenheim schwer. Ich hoffe dann natürlich sehr auf einen Sieg von Heidenheim. Ja, wenn das passiert, dann ja, ich gebe dir da auf eine Art recht. Ich glaube auch, dass dieses Spiel gegen Dortmund ist so ein unberechenbares Spiel. Worauf man aus meiner Sicht nur hoffen kann, ist, dass es für Dortmund da wirklich, wenn es da um nicht mehr viel geht in der Liga, ja, dass da Spieler wie Sancho, wie Bino Gittens, wie Moukoko, dass die einfach Bock haben zu zocken. Und wenn die so ein bisschen ins Fußballzocken reinkommen, dann könnte das klappen. Das wäre für Borussia natürlich ja Gold wert, wenn Mainz aus diesen 2 Spielen, Heidenheim auswärts und Dortmund zu Hause, nur maximal einen Punkt holt.
Dann ist das Ding durch.
Dann ist das Ding durch. Dann können wir alle Spiele verlieren und halten die Klasse. So, das wäre natürlich ideal. Deshalb der Fokus liegt auch auf Mainz. Allerdings, naja, wer weiß, wenn wir natürlich am Samstag in Bremen gewinnen, dann brauchen wir um 17.30 Uhr am Samstag keine anderen Spiele am Sonntag mehr gucken. Dann können wir am Sonntag eine Radtour machen und uns am Samstagabend einen trinken auf den Klassenerhalt, weil dann ist scheißegal, was die anderen alle machen.
Dann ist es nicht mal eine Radlehrtour, ne? Wenn wir da gewinnen sollten und die 35 Punkte im Sack haben, dann wird das eine gute Rückfahrt. Ich denke, das kann man schon mal sagen. Ja, aber kommen wir mal konkret jetzt auf den 32. Spieltag zu sprechen, denn du hast es mal kurz angerissen. Die Terminierung, die spielen uns durchaus in die Karten. Borussia spielt jeweils jetzt 15.30 Uhr. Am 32. und am 33. Spieltag, am letzten ja sowieso alle Spiele zeitgleich. Aber das heißt Folgendes, wir werden jetzt in Bremen spielen und brauchen uns gar nicht um andere Plätze zu kümmern, weil interessant wird es so ein ganz bisschen abends dann, wenn Köln spielt gegen Freiburg. Aber das ja auch nur, wie eben angesprochen, um dann Köln auch noch in der Verlosung zu halten vor dem Spiel gegen Union eine Woche später. Und ansonsten ist es ein reiner Fußballsonntag, auf den es für uns zu blicken lohnt. Die Mainzer spielen in Heidenheim und das ist ja dann auch schon neben dem direkten Duell zwischen Union und Bochum die einzige Partie, die von Relevanz ist. Und wenn Mainz am Sonntag in Heidenheim nicht gewinnen sollte und wir diesen von dir erträumten Sieg holen einen Tag zuvor, dann wäre sogar am nächsten Sonntag schon alles geschafft. Aber ich denke, man kann sich festlegen, wenn wir in Bremen gewinnen oder gegen Frankfurt oder vielleicht auch in Stuttgart, aber darauf will ich es nicht ankommen lassen, dann sind wir auch durch. Also die 35 Punkte, die werden reichen. Und ja, jetzt am nächsten Spieltag wird es wichtig sein, eher Union als Bochum als Sieger zu haben. Ich glaube, das wäre das bessere Szenario, wenn es dort einen Sieger gibt. Und vor allen Dingen, dass Mainz erstmal nicht gewinnt. Das wäre schon wirklich die halbe Miete. Und dann haben wir auch eine spannende Konstellation am 33. Spieltag. Wir wieder 15:30, Mainz erst 18:30 im Topspiel. Das heißt, wir wissen genau, welches Ergebnis dort es braucht für unseren Klassenerhalt, womöglich. Und die Bochumer spielen sogar erst am Sonntag 19:30 Uhr. Also auch das eine extrem spannende Konstellation. Gut, aber wie ist so dein Gefühl? Sieg in Bremen, Remis in Bremen oder wird es doch eine Niederlage? Was denkst du? Das wäre ja der schlechteste Fall. Selbst dann muss man sagen, es würde im schlechtesten Fall, wenn Union Bochum Remis spielt und wenn Mainz gewinnt, immer noch ein Punkt Vorsprung auch bleiben auf die 16.
Ja, ich hoffe einfach so ein bisschen drauf, dass Werder jetzt ja zwei Spiele wirklich gut gespielt hat, zwei Siege eingefahren hat und plötzlich geht es für Werder jetzt wieder um was. Jetzt sind sie mittendrin in der Verlosung in Europa und ja, so wie ich Werder aus der Ferne immer wahrgenommen habe in den letzten Wochen und Monaten, ist ein Problem von Werder auch die Konstanz und diese Leistung dann auf konstantem Niveau abzurufen. Und deshalb hoffe ich und setze ich drauf, dass Werder es nicht schafft, ja, ein drittes Mal so eine gute Leistung abzurufen, dass sie wieder drei Punkte einfahren. Mir fällt das auch schwer zu glauben, dass wir da jetzt in Bremen gewinnen aktuell. Aber so ein gutes altes 3-3 würde ich auch wieder nehmen und hoffe, dass wir offensiv ein bisschen mutiger agieren und ein bisschen Werder da auch vor Probleme stellen können.
Ich würde auch dir beipflichten, dass ich einen Werder-Sieg für etwas wahrscheinlicher halte als einen Sieg von uns. Aber für mich das wahrscheinlichste Ergebnis, und das ist, würde auch so ein bisschen die Saison widerspiegeln und entsprechen, wären Unentschieden. Also für mich ist es wieder ein Unentschieden-Spiel. Also wir hatten schon einige auswärts, gerade gegen diese Art von Gegnern, die sehr wankelmütig sind, wie Augsburg, wie dann auch Freiburg, wie auch letztendlich Heidenheim. Auch da war es ein Unentschieden. In Hoffenheim hätte es eins sein müssen am Ende, ne? Wenn wir da uns nicht noch hätten das 3-4 holen lassen. Also von daher, es steht so ein bisschen ein Remis drauf. Ich bin erstmal auch gespannt, wie das Personal aussehen wird, weil ich glaube, da haben wir sehr viele offene Fragen. Gerade jetzt, weil ja zuletzt gegen Union Kone und dann Honorar auch wieder reinkamen. Deswegen traue ich beiden zu, dann auch länger zu spielen. Auch gerade bei Honorar, den erwarte ich auch ganz stark von Anfang an. Bei Kone ist schon eine andere Frage, weil ja auch Weigel zurückkehrt. Die offene Frage ist, was ist überhaupt mit Florian Neuhaus? Was hat der verbrochen? Rocco Reitz wirkt auch alles andere als unbekümmert. Derzeit zieht man Ko Itakura wieder nach hinten. Lässt man ihn jetzt auf der 6, also ganz, ganz viele Fragen, wenig Antworten jetzt auch frühzeitig zu erwarten, es sei denn, es gibt noch die ein oder andere Verletzung, aber eigentlich riecht es ja eher nach relativ stark besetzter Kapelle für das Weserstadion am Samstag, oder? Wie schätzt du die Lage ein? Vielleicht ist ja das auch gerade ein Problem, dass wir eben in den Grundordnungen rotieren von Woche zu Woche und vor allen Dingen dann auch nie mal so eine Phase in der Saison hatten, in der wir auf 9-10 Stammspieler vertrauen konnten. Das soll jetzt nicht mit Verletzungen zusammenhängen, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ganz generell, man macht es sich auch als Trainer selbst schwer, wenn man immer in den Grundordnungen rotiert und so und noch nicht für gewisse Spieler die ideale Position gefunden hat. So scheint es jedenfalls.
Ja, er hat sich ja jetzt eigentlich festgelegt, dass wir die Grundordnung beibehalten bis zum Ende der Saison. Aber ich glaube, dass wenn wirklich jetzt alle Optionen wieder da sind, also Kone für die Startelf, Honorar für die Startelf, Weigel von seiner Sperre zurück, wenn Wöber wieder dabei ist, dann hat Borussia wirklich viele Alternativen und dann kann Seoane da auch aus dem Vollen schöpfen. Ich bin mir sicher, dass Wöber und Weigel wieder reinrutschen, wenn Wöber soweit ist und Weigel sowieso. Da gehe ich stark von aus und es wird eine spannende Aufstellung, denke ich. Und eigentlich positiv, dass Borussia so viele Spieler zur Verfügung hat wie selten zuvor. Das kann nur gut sein.
Man hat gefühlt 17 Startelf-Kandidaten, aber auch nur 3 oder 4, die zwingend rein müssen. Also das ist dann die andere Seite der Medaille. Eine konkrete Frage noch, Nicolas oder Omlin? Also es sieht ja danach aus, als wäre Omlin zumindest wieder spielfähig. Ich denke, davon muss man jetzt ausgehen. Aber würdest du ihn jetzt wieder zurückrotieren lassen oder würdest du sagen, ja, auf den Kapitän kann ich dann verzichten, weil Nicolas hat es ja erneut gut gemacht?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das wird auch drauf ankommen. Omlin war jetzt nicht so lange raus. Natürlich war er vorher lange raus, dann jetzt aber nicht so lange. Ich denke, er wird dann zurückkommen und wird wieder spielen. Ich denke, da wird ja Seoane jetzt auch bei Omlin bleiben, wenn er es denn schafft. Und da bin ich sehr gespannt. Also es wird interessant am Samstag, was Seoane entscheidet.
Ja, ich bin da sehr, sehr unschlüssig, würde aber tatsächlich dafür plädieren, dass man jetzt Nicolas in der Kiste lässt, weil erneut da so eine weitere Baustelle gefühlt aufzumachen, weil also die größten Torwartfehler in den letzten Wochen, die sind in 2 von 3 Spielen unter Omlin zwischen den Kasten passiert. Ne? Also so richtig sicher wirkte er nicht und bei Nicolas mache ich mir einfach aktuell keine Sorgen und da jetzt noch so eine Baustelle aufzumachen, sehe ich ehrlich gesagt nicht, halte es aber trotzdem für möglich. Kommen wir dann jetzt mal von dem Bremen-Spiel weg und blicken nochmal allgemein auf Borussia, Stand 31. Spieltag in der Saison 23/24. Also es ist schon betrüblich genug, dass wir so tief in Abstiegsnöte geraten sind. Es betrübt mich aber noch mehr, wenn man sich bewusst macht, dass sich, so scheint es, nichts an der personellen Ausrichtung des Vereins Borussia Mönchengladbach, der Geschäftsstelle, der GmbH, ändert, wenn wir drinbleiben. Also ich denke, darauf müssen wir uns einstellen, darauf zielen auch Aussagen ab, wie von Roland Wirkus zuletzt, der dieses Interview im Sportbuzzer gegeben hat, wo er im Prinzip wieder sehr viel Inhaltsleeres sagt und vor allen Dingen häufig mit dem Prinzip Hoffnung kommt, wenn er sich darauf bezieht, ja, man kann ja auch so Entwicklungen nehmen, wie der VfB Stuttgart genommen hat. Ja, Prost Mahlzeit. Wenn das ist, was dann sogar noch nach Redigieren drin bleibt in einem Interview. Also die Journalisten vom Sportbuzzer kriegen ja dieses Interview nochmal gegen, die schicken es ja nochmal raus an den Verein und erst dann geht es online. Das ist ja Usus. Und wenn man sich da sagt als Verein, ja, das ist die richtige Message, die wir jetzt senden, ja, dann Prost Mahlzeit. Also es liest sich nicht gut an, finde ich.
Mir fehlen auch so ein bisschen die Worte aktuell. Ich meine, wir spielen eine unglaublich schlechte Saison. Wir haben erklären vieles mit einem Umbruch, den es zwar zum Teil gegeben hat, aber ich habe es mal kurz durchgezählt, irgendwie jetzt die Tage 9 externe Neuzugänge. Damit sind wir eher in der unteren Hälfte der Liga. Nur 6 Vereine in der Bundesliga hatten weniger externe Zugänge. Unter anderem auch 9 externe Zugänge hatte Bayer Leverkusen. Die sind deutscher Meister geworden mit diesem Umbruch. Also klar, wir haben einen Umbruch, aber ein Umbruch ist auch gehört auch zum Geschäft dazu. Und ich glaube, dass jetzt im Sommer muss Borussia wieder reagieren und es wird ja wieder eine Art Umbruch geben. Also wir werden wieder Spieler verlieren und es werden wieder neue dazukommen, zumal wir uns mit Laien wie Wöber, Jordan ja bislang wieder mal nur als Spieler jetzt temporär mit dazugeholt haben, Qualität dazugeholt haben, die einfach temporär ist, die Borussia nicht gehört, sondern die uns einfach direkt wieder verlassen, entweder verlassen oder für die wir investieren müssen, um sie zu halten. Und ich sehe nach wie vor das Problem, dass die Breite des Kaders einfach nicht gegeben ist, dass zu sehr auf einige wenige sehr teure Neuzugänge gesetzt wird. Tschwanscharer war ein unglaublich teurer Neuzugang für ein Team, das jetzt um Abstieg spielt, mit über 10 Millionen.
Und ein Jahr davor Nathan Ngoumou auch im hohen einstelligen Millionenbereich. Honorar war auch teuer, aber der liefert ja auch wirklich ab.
Genau, der hat zumindest seine Qualitäten. Trotzdem, wenn man mal darum auf die anderen Teams schaut, so da sind viele Teams, die streuen ein bisschen breiter, die geben ein bisschen mehr Geld aus für oder weniger Geld aus für mehr Spieler und setzen eher auf einen sehr, sehr breiten Kader. Dann ist es auch mal okay, wenn 3-4 Transfers, die 2-3 Millionen gekostet haben, einfach nicht funktionieren. Dafür aber 5-6 andere Transfers, die 3-4 Millionen gekostet haben, ganz gut funktionieren. Das muss man ja, man muss ja immer auch Verletzungspech einkalkulieren. Mir wird da momentan auch ein bisschen zu viel mit Verletzungspech argumentiert. Alle Vereine haben Verletzungspech, das gehört zum Sport dazu. Fußball ist immer eine Kontaktsportart und in der gibt es immer wieder Verletzungen und Borussia hatte da Verletzungspech, aber auch jetzt nicht überproportional viel. Und wie gesagt, wenn man übermäßig viel Verletzungspech hat, dann muss man sich auch immer selbst hinterfragen, ob denn die Steuerung so die richtige ist. Aber ich glaube, Borussia kann sich da gar nicht so großartig beschweren dieses Jahr. Da hatten wir, glaube ich, schon ganz andere Jahre, in denen es viel schlimmer aussah in der verletzten Liste. Da hatte man jetzt einen etwas breiteren Kader, konnte das auffangen. Ja, aber für die notwendige Anzahl an Punkten und vor allem an Siegen hat es am Ende nicht gereicht. Und da fehlt mir gerade auch, mir ist das gerade zu viel, ein bisschen zu viel, dass man sich also zu viel selbst Alibis geben für das, was gerade nicht funktioniert. Man hat vor der Saison ein paar Saisonziele definiert. Diese Saisonziele waren, eine ruhige Saison zu spielen. An der Stelle können wir jetzt sagen, man ist gescheitert. Man hat das einzige Saisonziel, was man irgendwie formuliert hat.
Was schon unfassbar nicht schwammig formuliert war. Schwammiger kannst du es nicht formulieren. Genau.
Es war schwammig formuliert und das schwammig formulierte Saisonziel haben wir verfehlt, weil wir stehen am 31. Spieltag hier und es gibt eine Chance, dass wir in 3 Wochen in der Relegation ran müssen. Ergo würde ich sagen, Saisonziel verfehlt und dann muss man am Ende, kann man natürlich auch irgendwie die Verantwortung bei allen suchen, bei den Spielern, beim Trainer, bei den Verantwortlichen, aber am Ende, wenn du die Schuld auf die Spieler schiebst oder von den Spielern mehr erwartest, dann muss man sie auch wieder die Verantwortlichen hinterfragen, die ja diesen Kader zusammengestellt haben. Ja, wie sie denn auf die Idee gekommen sind, dass dieser Kader in der Zusammensetzung der richtige für den Verein ist. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht und verfolge das Ganze momentan eher mit dem leider etwas kritischen Blick.
Ja, und alleine, dass man eben letztes Jahr so vehement von diesem Umbruch gesprochen hat und so wirkte es immer auch genutzt hat, um da schon mal einer Niederlagenserie und sowas vorzubeugen, das hat mir schon nicht gefallen. Und wenn man das Ganze jetzt noch entlarvt und zeigt, dass man eigentlich gar nicht so viele Neuzugänge hatte im Liga-Vergleich, dann sagt das einiges aus und dann sagt das auch einiges vor allen Dingen über die Kommunikation nach außen aus, dass man sich da einen verdammt schlanken Fuß argumentativ viel zu häufig macht und gerade auch vor allen Dingen Roland Wirkus macht das ganz besonders, weil er inhaltlich so blank zu sein scheint. Das kann ja nur der Grund sein, weshalb er dann mit dem Prinzip Hoffnung oder halt mit ja irgendwelchen Nebelkerzen und Entschuldigungen um die Ecke kommt, immer und immer wieder. Also sehr, sehr betrübliche Situation und es wirkt auch nicht so, als hätte man den Ernst der Lage erkannt im Verein. Also man schleppt sich Richtung Sommerpause und dann regiert das Prinzip Hoffnung, anstatt strategisch klug wirklich einen Plan zu verfolgen. Man kann das Ganze doch auch geil angehen und Lust drauf machen auf so einen richtigen Umbruch, ne? Aber so nimmt man ja auch die Leute den Verein nicht wirklich mit. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal einen Haken und sprechen noch über ein paar sonstige Themen. Da haben wir natürlich einen ganz, ganz großen Borussen, den wir ja noch nicht final verabschieden, aber dessen Verabschiedung bevorsteht, und zwar Patrick Herrmann. Hört auf, es war ja jetzt spätestens seit der Wirkusrede auf der MV klar, dass Patrick Herrmann dann auch als Spieler seine Karriere beenden würde nach dieser Saison, aber jetzt hat das auch selbst offiziell gemacht und ja, er wird in die Geschichte eingehen als derjenige, der nur für Borussia Mönchengladbach aufgelaufen ist in seiner gesamten Karriere in 1,5 Jahrzehnten und das alleine, das meint alles, würde Lucien Favre sagen.
Vielen, vielen Dank für alles. Es waren großartige Momente dabei. Klar, jetzt die letzten 1-2 Jahre nicht mehr viel gesehen von ihm auf dem Platz. Vielleicht hier und da auch mal von uns kritisiert worden, inhaltlich, sportlich, aber ich glaube, das eint uns alle eine riesengroße Dankbarkeit und eine große Bewunderung. dass Patrick Herrmann konsequent bei Borussia geblieben ist. Wir haben ja in unserem Alter jetzt Patrick Herrmanns Debüt auch miterlebt, also haben jetzt seinen ganzen Weg bei Borussia verfolgt. Ja, ist damit so eigentlich der erste Spieler neben Toni Janschke, die wir vom Debüt bis heute durchgehend verfolgt und gesehen haben. Er hat unglaublich viele Spiele für Borussia gemacht, ist da unter den Top 5 irgendwie der Spieler bei Borussia aller Zeiten. Er reiht sich ein in die ganz großen Legenden. Ja, er hat auch andere Bundesliga-Rekorde aufgestellt. Ich glaube, bei den Ein- und Auswechslungen ist er jeweils auch ganz, ganz weit vorne mit dabei. Der beste Teilzeitarbeiter der Bundesliga-Geschichte. Waren viele, viele tolle Momente dabei. Viele Momente, an die sich, glaube ich, viele Fans auch gerne zurückerinnern. Diese Emotionalität, wenn er ein Tor geschossen hat, auch gerade im Borussia-Park vor der Nordkurve, einer der Spieler, denen man die Freude dann immer richtig abgenommen hat, und deshalb an der Stelle vielen Dank, Flacco.
Einer, der auch immer mitsingt, wenn dann nochmal die Seele brennt oder was auch immer angestimmt wurde, dann, wenn die Mannschaft vor der Kurve steht. Also auch das merkt man ihm an, dass er es ehrlich meint, dass er ein richtiger Borusse ist und dass er auch Fan bleiben wird. Ich denke, davon geht man aus, und er wird ja auch bei Borussia weiterhin im Verein Angestellter sein. Er wird jetzt den neuen Job in der Sponsoring-Abteilung annehmen nach der Saison und demzufolge dann auch die Raute weiterhin tragen bei irgendwelchen offiziellen Terminen oder so. Auf jeden Fall ist er die Nummer 4 in der Liste der ewigen Bundesligaspiele für Borussia Mönchengladbach hinter Uwe Kamps, Berti Vogts und Haki Wimmer. Und in der Pflichtspielliste ist Wolfgang Kleff noch davor. Also Top 5, Wahnsinn. Patrick Herrmann, und ich würde abschließend zu dieser Personalie sagen, dass sich die Mannschaft verdammt nochmal am Riemen reißen sollte, damit man Patrick Herrmann auch jetzt einen würdigen Abschied noch auf dem Rasen gibt. Also was wäre das? Eine tolle Szene, wenn er nochmal einen Einsatz in einem Heimspiel bekäme. Dafür bräuchte es dann allerdings, so ehrlich muss man auch sein, jetzt den Sieg in Bremen. Ansonsten sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Und vielleicht dann sogar auch noch eine Führung gegen Eintracht Frankfurt, dass man ihn dann bringt, weil ansonsten ist er schon sehr weit weg von der Mannschaft derzeit. Zweite Personalie, vielleicht bald ein Borusse. David Affengruber, Innenverteidiger von Sturm Graz, geistert durch die Medien, dass sich Borussia nach ihm erkundigt hat. Da wissen wir jetzt auch keinen neuen Stand. Wir haben allerdings mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt nach Graz und haben uns sagen lassen, also von einem guten Bekannten, der Sturm Graz-Fan ist und auch im Sportjournalismus tätig. Ja, er sieht ihn für 2 bis 3 Klassen schlechter als Wöber, um mal den Vergleich zu machen. Also das ist dann eher etwas, was die Leute dort unten überrascht, dass der überhaupt mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht wird. Und ich zitiere, es geht sich dann wohl eher als Bankwärmer aus. Ist nicht so vielversprechend, was wir da aus Österreich hören.
Allerdings schon für die österreichische Nationalmannschaft nominiert gewesen und ablösefrei. Von daher würde ich sagen, wenn man nicht viel falsch machen kann, dann lasst ihn erstmal mit 2 Klassen schlechter als Wöber kommen. Wenn er irgendwann in 3 Jahren auf dem gleichen Niveau wie Wöber geht, dann gerne. Ich habe ihn schon vor ein paar Monaten mal auf einer Liste gesehen, als ich mal so ein bisschen durchgesucht habe, welche Spieler denn im Sommer ablösefrei sind. Da habe ich ihn gesehen und habe gedacht, das ist könnte vielleicht ganz interessant sein. Keine Ablöse, bisschen Handgeld, gehaltsmäßig vielleicht auch im Rahmen. Klar, die Erwartungshaltung wäre nicht, dass er morgen der Abwehrchef von Borussia wird, aber viel falsch machen kann man, denke ich, nicht.
Er wurde von Rangnick zuletzt, glaube ich, in der letzten Länderspielphase nominiert auf Abruf oder so. Also ein Länderspiel hat er noch nicht gemacht, aber er wurde quasi auf Hold gestellt vom vielleicht baldigen Bayern-München-Trainer. Aber das nur am Rande. Affengruber, du klingst dann doch eher gar nicht so pessimistisch. Vielleicht sollte man das mal ausprobieren. Dann jetzt zum Abschluss der Folge noch der Blick auf 2 weitere Mannschaften Borussias und auf wichtige Siege. Und zwar die U23 gewinnt 3:0 bei Fortuna Düsseldorf 2 und vor allen Dingen wird der Sieg dadurch vergoldet, dass Lippstadt 08 zu Hause 1:3 gegen Köln 2 verliert und Borussia jetzt 3 Spieltage vor Saisonende 5 Punkte vor Lippstadt steht und dementsprechend 5 Punkte vor dem Abstiegsplatz. Also das sieht jetzt sehr, sehr gut aus und das müsste jetzt schon wirklich ganz schlecht laufen, zumal die Mannschaft von Eugen Polanski, ich glaube, seit 4 Spielen ohne Gegentor ist. 2 klare Siege, 2x 0:0 gespielt. Eigentlich ist da durchaus mehr jetzt Stabilität drin im Team.
Ja, schwieriges Restprogramm dennoch. Noch Spiele gegen Bocholt und gegen Fortuna Köln. Damit Borussia natürlich das schwierigere Restprogramm als Lippstadt. Aber noch ein Spiel in Aalen. Das Spiel in Aalen, das ist natürlich vielleicht das, was am Ende gewonnen werden muss. Im Idealfall holt man im nächsten Spiel, ich glaube, das nächste Spiel ist jetzt gegen Bocholt, schon was und kann den Abstand so vergrößern. Ja, die Mannschaft scheint sich so ein bisschen eingespielt zu haben oder scheint so ein bisschen den Rhythmus gefunden zu haben. Das freut mich sehr. Hängt natürlich viel dran. Ja, lange Zeit immer mal wieder auch ein paar Spieler natürlich auch aus der Profimannschaft da gespielt. Jetzt am Samstag war es nur Fukuda, der mitgespielt hat. Trotzdem hat es gereicht. Das ist natürlich schön zu sehen, dass die Mannschaft sich da auch langsam findet, auch einen Schritt nach vorne macht, vielleicht auch in den individuellen Entwicklungen einen Schritt nach vorne kommt und man jetzt hoffentlich schon bald den Klassenerhalt in der Regionalliga West eintüten kann.
Muss einmal ganz kurz Mini-Korrektur liefern, und zwar erst jetzt Fortuna Köln, dann Aalen auswärts und Bocholt das letzte Spiel. Lippstadt spielt ganz in der Nähe von Mönchengladbach Samstag in Wegberg-Beek, die so gut wie sicher abgestiegen sind. Gut, ansonsten dann vielleicht dann noch eine Erwähnung wert. Doppeltorschütze für Köln 2, das ist ja auch eine Ironie der Geschichte, dass Köln uns jetzt hier zweimal rettet in zwei unterschiedlichen Ligen. Und zweimal getroffen hat ein Slowene, der im Weltfußball gar nicht so unbekannt ist, Fabian.
Ja, das ist, es waren, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe gestern, wenn Kika gestimmt hat, auch seine ersten beiden Tore für Köln 2, vorher nur in der U19, glaube ich, gespielt. Jaka Potocnik, der Slowene, ja, der dem ersten FC Köln diese Transfersperre eingebracht hat im Sommer. Der ersten Mannschaft des FC natürlich den Umbruch, der wahrscheinlich in der zweiten Liga stattfinden wird, ja, maximals erschwert massiv kompliziert macht, der dazu führen wird, dass der FC, wenn sie einige Spiele abgeben müssen, diese nur mit Spielern aus der eigenen U23 und aus der eigenen U19 werden ersetzen können und gegebenenfalls ja ein schwieriges Zweitliga-Jahr bevorsteht. Dieser Jaka Potocnik, der hat jetzt geht jetzt in die Geschichte ein als derjenige, der ja dem FC ganz große Schwierigkeiten bereitet und am Ende zwei Tore eigentlich für Borussia Mönchengladbach geschossen hat am Wochenende, weil für Köln 2 ging es in dem Spiel wirklich nur noch um die goldene Ananas.
Also sehr viel FC-Content heute. Ich fühle mich auch ein bisschen schmutzig, aber ja, wir haben wirklich zu danken. Also so weit ist es schon gekommen. Mann. Zuletzt noch eine Mannschaft, die nicht auf FC-Hilfe angewiesen war, und zwar die Frauenmannschaft von Borussia. Als Aufsteiger hat man es natürlich immer schwer, aber man hat die Klasse, ich denke, so sicher kann man jetzt sein, vier Spieltage vor Schluss gehalten. 8 Punkte beträgt jetzt der Vorsprung auf die Abstiegsränge, und das liegt vor allen Dingen an einem 2:0-Sieg gegen Weinberg. Also das sind gute Nachrichten von zwei Borussia-Teams, die Klasse da gehalten haben, und Borussias Erste, das ist das Wichtigste, wird hoffentlich jetzt bald nachziehen.
Hoffentlich schon am Samstag dann bei Werder Bremen. Ich bin sehr gespannt drauf.
Und nächste Woche werden wir das Ganze analysieren und werden dann natürlich mal wieder auf die Restprogramme der noch beteiligten Mannschaften schauen. Vielleicht aber auch nicht, wenn Borussia nämlich gewinnt und Mainz in Heidenheim nicht gewinnen sollte. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Mit dem Prinzip Hoffnung fährt ja auch Borussias Geschäftsführung aktuell. Macht's gut, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.